tatsächlich auch eine Einheit über Geld gelehrt hat, auf einer Pastorenkonferenz. Muss man sich mal überlegen. Also da sitzen 1000 Leiter und Pastoren auf einem Haufen und da stellt sich jemand vorne hin und redet über Geld. Das ist schon ein ganz faszinierendes Thema, auch in der christlichen Welt, in unserer Kultur ja sowieso. Über Geld redet man nicht, das hat man oder auch nicht. Dann redet man aber auch nicht drüber oder vielleicht dann erst recht nicht, wer weiß. Das waren auch des Redners einleitende Worte. Dann sagt er, naja, vielleicht denkt ihr jetzt, bei uns ist das anders. Ich komme aus der Schweiz, war so sein Kommentar. Also mit anderen Worten, da ist das eigentlich auch nicht anders. Es redet keiner über Geld. Naja, die Bibel redet über Geld. Jesus redet über Geld, Paulus redet über Geld. Also sollten wir auch über Geld reden. Es ist immerhin ein nicht unwesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Um nicht zu sagen, es ist sogar ein ziemlich zentraler Bestandteil unseres Lebens und unseres Alltags. Wir haben so gut wie jeden Tag mit Geld zu tun, in irgendeiner Form. Meistens in der Form, dass wir es für irgendwas ausgeben müssen. Geht mir jedenfalls so. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ob das mag ja bei jedem unterschiedlich sein. Der eine fühlt sich gut versorgt, der andere hat das Gefühl, ständig Mangel zu haben. Und so im Großen und Ganzen ist doch die Aussage eines deutschen Durchschnittsbürgers, Geld kann man nie genug haben. Oder? Also deshalb habe ich als Überschrift zum ersten Teil, wir reden über Geld genommen, es ist nie genug. Ja, wie sieht das denn aus mit dem Geld? Wie viel ist eigentlich genug? Da wird es ja schon ganz spannend, oder? Genug? Genug wofür? Genug zum Leben. Genug zum Leben, aber auch da kann man ja auf einer Skala von ganz knapp über Null bis fast ins Unendliche hinein die Maßstäbe setzen. Der eine sagt, naja, leben kann ich, solange ich nicht verhungere und verdurste und nicht erfriere. Dann ist genug zum Leben, zum Überleben. Gerade so, aber immerhin. Und der andere sagt, naja, Leben fängt eigentlich erst an, wenn ich mir Dinge leisten kann, die ich genießen kann, an denen ich mich freuen kann. Also nur so das Mindeste, das reicht ja nicht wirklich für Lebensqualität, ist auch so ein interessanter Begriff in unserer Kultur, oder? Lebensqualität. Wir wollen unsere Lebensqualität erhalten oder erhöhen. Jedenfalls wollen wir sie nicht reduzieren. Und nur wenn ich mindestens den Standard, den ich schon habe, erhalten kann, ist genug. Oder am besten noch ein bisschen mehr, dann ist genug zum Leben. Was ist eigentlich genug? Gott sagt uns in seinem Wort, dass er uns versorgt sehen will. Er hat das Leben gemacht und dementsprechend will er auch, dass es uns so weit gut geht, dass wir mindestens das Grundsätzliche zum Leben haben, was wir brauchen. Und auch da gibt es ja in christlicher Tradition, will ich es mal nennen, ganz unterschiedliche Annahmen. Wer von euch kennt den Film Der Name der Rose? Ziemlich alter Klassiker schon. Da gibt es ja in einem Kloster ziemlich am Lebensminimum her, so nach dem Motto, du darfst dir eigentlich überhaupt nichts leisten, außer gerade mal die allerletzte und ausgetragene Kutte am Körper und das trockene Brot und das Glas Wasser. Alles darüber hinaus ist schon irgendwie Verschwendung oder mehr, ja, es ist tatsächlich schon so weit, dass gesagt oder ausgedrückt wird, das ist Sünde, das ist nicht gut. Fußt auf dem Vers wahrscheinlich, der wird jedenfalls am häufigsten in diesem Zusammenhang zitiert, Geld, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ist jemand aufgefallen? Ich habe den gerade falsch zitiert. Also ich habe ihn zweimal falsch zitiert. Erst wollte ich sagen, Geld ist die Wurzel allen Übels. Das stimmt schon mal nicht. Sondern die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und dann ist noch ein Fehler drin, denn da steht tatsächlich nur, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Übels. Nicht die einzige, sondern nur eine von offenbar mehreren Möglichkeiten, die an der Stelle dann zwar nicht aufgelistet werden, aber es wird deutlich, es ist nicht die einzige. Und manchmal kippt die Christenheit auf dieser Seite vom Pferd und sagt, ja, mit dem Geld, also man darf auf keinen Fall zu viel haben, das ist gefährlich, das ist nicht gut. Nun, wie viel Geld ist zu viel? Da könnte man jetzt mal David oder Salomo fragen. Könige von Israel, von Gottes Volk. Da sind Herrscher fremder Nationen gekommen, um sich die Schatzkammern anzugucken und zu sehen, ob wirklich so viel da drin steckt, wie behauptet wurde. Und man weiß ja normalerweise, Gerüchte über Schätze machen den Schatz eigentlich größer, als er ist. Die Geschichte in der Bibel beschreibt uns aber, als jemand das zum Angucken mal vorbeigekommen ist, der Schatz tatsächlich sogar noch größer war als das, was so rumerzählt wurde. Okay, an der Stelle muss man nochmal anfügen, Salomo hatte am Ende dann ja auch ein Problem. Und eins dieser Probleme war tatsächlich auch viele Frauen, viele Pferde und viel Geld. Das waren übrigens auch die drei Dinge, von denen König sich in Acht nehmen sollte. Hat in allen drei Dingen bei ihm nicht geklappt. Schade. Das Problem war aber nicht, dass er viel Geld hatte, sondern wenn überhaupt, dann war das Problem seine Liebe zum Geld, dass er sich davon abhängig macht. Das Problem ist nicht viel zu haben, sondern eine Frage dessen, hängt mein Herz da dran? Hängt mein Herz da dran? Also gibt es keine grundsätzliche Verpflichtung für Christen, arm zu sein. Wenn du mehr hast als das absolut Notwendige zum Überleben, freu dich dran, genieß es, aber häng dein Herz nicht dran und mach dein Leben nicht davon abhängig. Mach deine Beziehung und deine Dankbarkeit Gott gegenüber davon nicht abhängig. Das Grundprinzip ist, Gott versorgt uns, und er ist für uns. Dazu lese ich einmal aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Nicht Matthäus 25, sondern Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, Jesus, sorgt euch nicht um Essen und Trinken, zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Den Satz muss ich nochmal lesen. Habt ihr den verstanden? Okay. Warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Wachsen sie auch, genau. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen. Interessant, oder? Dass Jesus an dieser Stelle sagt, ihr Kleingläubigen, weil wir eben doch und ich denke, wir heute noch genauso wie die Zuhörer damals, doch immer und viel zu häufig mit unseren Gedanken darum kreisen, versorgt und abgesichert zu sein. Und es geht hier ja um die tatsächlich lebensnotwendigen Dinge wie Kleidung, Nahrung, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Es geht hier nicht um Luxus oder so, geht auch noch nicht um Überfluss, obwohl Jesus hier schon beschreibt, dass Gott mit Sicherheit im Zweifelsfall mehr gibt als wenig oder zu wenig. Aber mindestens das, was wir brauchen, wird er uns geben. Und darauf dürfen wir vertrauen und daran dürfen wir festhalten. Gott versorgt uns, weil er uns liebt und für uns ist. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Grundprinzip Nummer 1, Gott versorgt. Also wenn es um Geld geht, das Problem ist die Liebe zum Geld. Liebe zum Geld erledigt sich mit Vertrauen zu Gott. Vertrau ihm, dass er dich versorgt. Mindestens mit dem, was zum Minimum des Lebens nötig ist. Und Minimum kann ganz schön wenig sein. Sei an der Stelle nochmal gesagt, kommt aber später auch nochmal vor. So, jetzt kommt jemand daher und denkt sich, super Sache, Gott sorgt für mich und macht es sich auf seinem faulen Hintern bequem. So nach dem Motto, das wollen wir doch mal sehen. Schnappt sich einen Stuhl, macht sich zu Hause gemütlich und wartet darauf, dass die Versorgung an der Tür klingelt. Das zweite Grundprinzip, das erste ist Gott versorgt, das zweite Grundprinzip, was Geld und Versorgung betrifft, ist arbeite. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 10, wird Paulus einmal ganz deutlich, da sind nämlich auch ein paar Leute auf die Idee gekommen, sie bräuchten nicht mehr arbeiten, da hat Paulus ganz deutlich gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Krass. Oder? Das ist mal eine krasse Ansage. Wer nicht arbeitet, nicht bereit ist, Arbeit zu tun, sich Arbeit zu suchen, der soll auch nicht essen. Also mit anderen Worten, Versorgung liegt in Gottes Hand. Und der erste Weg und die Standardart und Weise, wie Gott versorgt, ist dadurch, dass er dir Hände zum Arbeiten gegeben hat. Um damit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und zu verdienen. Findet sich übrigens auch nochmal im Psalm 128 und auch in den Sprüchen, Kapitel 21, in den Sprüchen auch nochmal im Negativbereich, ist schon ziemlich lange her, da habe ich mal eine Studie darüber gemacht, das Thema Faulheit in den Sprüchen. Faulheit, Bequemlichkeit, nicht arbeiten wollen, wenig zu tun, einfach nur das Leben genießen und sich um nichts bemühen, ist ein Thema, das in diversen Versen, allein nur in den Sprüchen, immer wiederkehrt und immer wieder auftaucht. Und die Grundaussage dabei ist, wer sich nicht bemüht, verhungert. Mal ganz platt gesagt. Ja, aber Gott hat doch gesagt, er versorgt. Ja, ja. Aber nicht denjenigen, der sich nur auf der Versorgung des anderen ausruht. Interessanterweise, und das ist meine zutiefst grundlegende Überzeugung, greift unser Sozialsystem an dieser Stelle zu kurz und versorgt auch diejenigen noch, die nicht arbeiten wollen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie der Staat das besser regeln könnte. Es wäre nicht so einfach, das in der Praxis tatsächlich nachher zu bewerten oder rauszufinden. Genau, also arbeite. Ja. Und auch da stellt sich nochmal wieder die Frage, auch gerade nochmal in Bezug auf unser Sozialsystem. Man begegnet doch immer wieder Menschen, die sagen, naja, mit dem kleinen Job, den ich dann hier habe, verdiene ich ja auch nicht mehr als das, was ich vom Staat kriege, wenn ich nicht arbeite. Und auch da hat unser Sozialsystem einfach ein grundsätzliches Problem. Ja? Arbeite wenigstens für das, was du kannst. Und sei dankbar, dass der Staat für den Rest noch sorgt, für was den Minimum-Lebensunterhalt betrifft. Grundprinzip Nummer 2 ist, arbeite. Du sollst von der Arbeit deiner Hände leben. Grundprinzip 3, wer eben zugehört hat, als ich den Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6 gelesen habe, der wird nicht umhin gekommen zu sein, zu hören, dass auch Gott an dieser Stelle oder Jesus an dieser Stelle eine Bedingung an die Versorgung knüpft. Ihr Kleingläubigen, macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen und so weiter und so fort. Gott weiß, dass ihr das alles braucht. Und dann sagt er, es soll euch zuerst worum gehen? Um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Dann, Konditionalsatz, dann wird Gott sich um den Rest kümmern. Alles klar. Werdet alle Pastor! Was ist doch der beste Weg, um sich um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu kümmern, oder? Wir werden alle Pastoren, wir sind nur noch im Gemeindehaus, wir beten den ganzen Tag, wir lesen den ganzen Tag Bibel, dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ja, genau. Dann geht alles schief. Amen. Dann geht absolut alles schief. Das ist überhaupt nicht gemeint. Was ist gemeint, wenn er sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sucht nach Gottes Wegen und Werten und lebt sie in eurem Alltag. In allen Lebensbereichen. Dann wird Gott versorgen. Lebe nach Gottes Willen. Gottes Werte und Wege leben ist das Grundprinzip Nummer drei. Ich habe 5 Grundprinzipien gemacht, die ich entdeckt habe für heute. Ja, die Grundprinzipien für die Folgethemen, die kommen dann in den Folgethemen. Gott versorgt, unter anderem dadurch, dass du selbst arbeitest und dass du dein Leben ausrichtest nach Gottes Werten und Wegen. Grundprinzip Nummer 4 ist, komm mit dem zurecht, was du hast. Man könnte es auch Haushalterschaft nennen. Geh weise mit dem um, was dir zur Verfügung steht. Dazu lese ich auch noch mal einen kurzen Abschnitt aus dem Philipperbrief. Blätter. Philippa, Kapitel 4, Vers 11 bis 13. Paulus nochmal. Ja, ich fange ein kleines Stück, die Hälfte von 10 noch mit an. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, schreibt Paulus an die Philippa, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Wow. Zufrieden sein mit dem, was ich habe. Schließt sich nochmal ein bisschen der Kreis zu, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Übels. Wie viel musst du haben, damit du zufrieden bist? Oder kann man tatsächlich lernen, so wie Paulus, dass Zufriedenheit unabhängig davon ist, was man hat. Und er schreibt, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Das ist auch ein Prozess. Also das geht nicht einfach so hoppladihopp. Und ich glaube auch gerade, wenn man einmal etwas mehr hat und sich das reduziert und man plötzlich weniger hat, ist es viel schwieriger, damit zufrieden zu sein. Aber auch mit dem Zeitpunkt, wenn man mal beschenkt und gesegnet ist und mehr hat und damit gut und weise umzugehen, ist auch eine echte Herausforderung. Lerne den Umgang mit Mangel, lerne den Umgang mit Überfluss. Je nachdem, in welcher Situation du gerade stehst, ist das eine oder das andere notwendig. Und beides kann man lernen. Und in beidem kann man zufrieden sein. Paulus geht ja sogar so weit, dass er beschreibt, er hat sogar Hunger gelitten. Also das ist nicht nur, es ist mal eine Mahlzeit ausgefallen, würde ich sagen. Hungerleiden bedeutet schon, dass man irgendwie länger weniger zu essen hat, als nötig ist, um satt zu werden. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen, vielleicht auch länger, weiß ich nicht. Ich weiß, wie schnell ich nörgelig und meckerig werde, wenn ich hungrig bin. Unfreiwillig hungrig. Also nicht, wenn ich auf Diät bin. Das ist ein anderes Thema. In so einer Situation zufrieden zu sein, zu vertrauen, Gott versorgt mich. Er wird mich nicht komplett verhungern lassen, auch wenn ich im Moment zu wenig habe, um wirklich mal satt zu werden. Dankbar zu bleiben, dass Gott mich trotzdem erhält. Das sind schon echte Herausforderungen. Demjenigen, der in der Situation ist, mag es vielleicht komisch erscheinen, dass man auch lernen muss, mit Überfluss umzugehen. Was mache ich, wenn ich plötzlich erbe? Überraschend ein unbekannter Onkel verstorben, ich bin der einzige Erbe, ich kriege 200.000 Euro. Gar nicht so einfach, oder? Da kann man ja alles Mögliche mitmachen. Wie gehe ich weise mit Geld um, das mehr ist als das Lebensnotwendige? Ist aber nicht unser Thema heute, das reiße ich deshalb auch nur ganz kurz an. Das kommt an anderer Stelle nochmal. Aber auch das will gelernt sein. Und auch da müssen wir entdecken, was sind Gottes gute Prinzipien für Umgang mit Geld. Haushalten, mit dem auskommen und zufrieden sein, was gerade zur Verfügung steht. Grundprinzip Nummer 5, Prioritäten. In allem, was du tust und was du hast, ehre Gott. Auch mit deinem Geld. Das ist ein Grundmaßstab. Wie ehre ich Gott mit meinem Geld? Ich glaube, zwei von den grundlegendsten Dingen, wie wir Gott mit Geld ehren, ist das eine, dass wir einen Teil von unserem Geld wieder in Reich Gottes investieren. Alttestamentlich findet man das wieder als sogenannten Zehnten geben. Und in Spenden oder in Opfern für bestimmte Anlässe und Zwecke. Das Zehntengeben hat seinen, also 10% des Einkommens, das man erwirtschaftet, zu geben, hat seinen Ursprung darin, dass einer von den Stämmen Israels, war ja in 12 Stämme aufgeteilt, 12 Volksstämme, dass einer von den Stämmen für den Dienst im Reich Gottes, so will ich es mal formulieren, zuständig war und deshalb keinen Landbesitz in Israel hatte. Und wenn du kein Land hattest, konntest du auch nichts erwirtschaften. Du konntest kein Vieh halten, du konntest nichts anbauen. Das heißt, die waren darauf angewiesen, von dem, was die anderen erwirtschaftet haben, dafür, dass sie dann einen Dienst am Tempel und für als Verbindungsglied zwischen Gott und Menschen damals gemacht haben, dass sie versorgt werden. Dafür wurde von dem Rest der Bevölkerung, wenn man so will, erwartet, dass sie 10% ihres Einkommens zur Verfügung stellen. Auch heute baut sich Reich Gottes nicht ohne Geld. Von daher ist das ein gutes Grundprinzip, das beizubehalten sich auf jeden Fall lohnt. Und abgesehen davon hat Gott auch gesagt, dass er das mit Segen belegt. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber mir hat es geholfen, diese 10% zu geben. Ich tue das auch bis heute selber übrigens. Also nicht so nach dem Motto, ich bin ja im Reich Gottes angestellt, deshalb bin ich nur Empfänger. Ich kriege ja auch ein Gehalt, das geht auch wieder ins Reich Gottes ganz klar rein. Das geht auch in unsere Gemeinde. Mir hat es geholfen, nicht zu denken, oh nein, ich muss von dem, was ich habe, was ja sowieso fast nie genug ist, von dem wenigen, was ich habe, muss ich 10% hergeben. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich habe das mal irgendwie, ich weiß nicht, woher ich es habe. Irgendjemand wird mir das gesagt haben und ich habe es irgendwo gelesen. Es hat mir wahnsinnig geholfen, es von der anderen Seite zu betrachten. Von allem, was Gott mir gibt, darf ich 90% behalten. Ist der Hammer, oder? 90% darf ich behalten und für meine Zwecke, für mein Leben ausgeben. Wahnsinn. Dann bin ich plötzlich gar nicht mehr so arm. Dann bin ich plötzlich beschenkt, oder? Dann ist es gar nicht mehr so schwer zu sagen, oh, diese 10%. Oh Mann, das ist so schwer. Das ist so viel. Das ist überhaupt nicht viel. Viel ist das, was du behalten kannst und einsetzen kannst für deinen eigenen Lebensunterhalt. Das schmälert natürlich nicht die Herausforderung, wenn ich insgesamt mit meinem Haushalt knapp bin, das irgendwie trotzdem einmal irgendwie einzuführen und zu handhaben. Meine Erfahrung ist, und vielfältig höre ich das, die Erfahrung ist, dass Gott auch, wenn man treu in diesem Zehnten geben ist, dass Gott versorgt und einem hilft, mit diesen 90% auszukommen. Und ein zweites, was wir durchaus auch in Gottes Wort finden, vom Alten Testament durchgängig bis ins Neue Testament, ist, dass wir treu sind im Zahlen unserer Verpflichtungen. Und da meine ich jetzt nicht mal erstmal Kredite für irgendwelchen Krempel, den wir eingekauft haben, der vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Manchmal braucht man auch Kredite, manchmal ist es auch unnötig. Und es ist nicht verboten, Kredite zu nehmen, auch von der Bibel her nicht. Sondern einfach die Dinge, die wir zahlen müssen. Steuern zum Beispiel. Steuern sind eine ganz blöde Erfindung, findet ihr nicht auch? Wisst ihr, wie Steuern entstanden sind laut Bibel? Also zumindest in dem kulturellen Abschnitt von Israel, sage ich jetzt mal. Die sind entstanden, als das Volk sich überlegt hat, wir wollen einen König haben, genauso wie die anderen Völker um uns herum auch. So, was war denn der Gedanke hinter dem König? Ein König ist jemand, der auf der politischen Ebene, sage ich jetzt mal, innenpolitisch und außenpolitisch für Ordnung und Sicherheit sorgt. So als Grundgedanke jetzt mal, ohne das noch in Details irgendwie auszuführen. Das war das, was die Israeliten haben wollten. Und dann hat Gott gesagt, wenn ihr das unbedingt wollt, könnt ihr einen haben, aber von vornherein muss euch gleich klar sein, es wird euch was kosten. 10%. Schon wieder 10%. 10% Steuern. Und ich sage jetzt mal so ganz pauschal, guck mal in unseren ganz normalen Haushalt, wenn du die Sozialabgaben mal rausnimmst, ich glaube, mit dem Durchschnittssteuer kann das sogar für einen Durchschnittsbürger in Deutschland fast hinkommen. Vielleicht ist es ein bisschen mehr, keine Ahnung. Aber nimm mal die Sozialabgaben raus, das ist gar nicht mehr so viel dann. Also wenn du jetzt insgesamt ein Drittel Abgaben hast oder so, das sind 30%, teile das nochmal auf in Sozialabgaben und Steuern. Pi mal Daumen. Es kostet einfach was, dass in einem Land von einem eingesetzten Organ für Ordnung und Sicherheit gesorgt wird. Und wenn du in diesem Land lebst und davon profitierst, ist es gut und richtig, sich da auch an den Kosten dafür mit zu beteiligen. Ja. Ich weiß, unser Steuerrecht ist sehr, sehr kompliziert und hat auch viel zu viele Ausnahmen, aber das steht auf einem anderen Blatt dann nochmal. Jesus wurde mal gefragt, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Das war ja dann nochmal zusätzlich interessant, weil Israel unter römischer Besatzung stand, unter römischer Herrschaft, und die Steuern also noch nicht mal für die eigene, zumindest innenpolitische Arena waren, sondern für die Besatzungsmacht. Aber immerhin haben sie trotzdem irgendwie eine gewisse Form von Recht und Ordnung aufrechterhalten. Und Jesus hat gesagt, klar zahlen wir Steuern. Ja? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist in diesem Fall. Ne, war ja auch noch das Bild vom Kaiser praktischerweise auf den Münzen drauf gedruckt, dann passte das auch richtig gut zusammen. Aber nichtsdestotrotz, zahlt eure Verpflichtungen. Und mit zahlt eure Verpflichtungen, seid Untertan der Obrigkeit, gehören auch ganz normal solche Sachen dazu, wie Standardverpflichtungen von Steuern, Miete, Stadtwerke, Telefonversicherungen, die wir abgeschlossen haben, dass wir die regelmäßig bezahlen, bevor wir uns irgendwelchen anderen Kram leisten. Und mit anderen Kram leisten, ist meine grundsätzliche Überzeugung, ich würde lieber auf meinem Essensplan mein Essensplan ein Stück runterschrauben. Und es ist ja nicht so, ich glaube nicht, dass wir hier irgendjemanden sitzen haben, der Trockenbrot und Wasser zu sich nimmt. Also da ist tatsächlich immer noch Puffer da. Lieber dann mal für einen Zeitraum den runterschrauben und sich zu überlegen, ist das alles wirklich nötig, aber meinen Verpflichtungen ordentlich nachzukommen. Natürlich kann man auch mal gucken, sind manche Versicherungen nötig oder so, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber hat alles zu tun dann mit guter Haushalterschaft und hat auch zu tun mit Prioritäten. Bin ich bereit, das, wozu ich verpflichtet bin, auch erst dem erstmal nachzukommen, bevor ich mir irgendwas leiste. Das ist gute Haushalterschaft und das ist das, worin uns Gottes Wort auch durchaus, so empfinde ich es jedenfalls und so verstehe ich es, anleitet. Okay, 5 Grundprinzipien. Gott versorgt dich, weil er dich liebt. Mindestens mit dem Nötigsten, meistens darüber hinaus. Arbeite dafür, dass du einen Lebensunterhalt hast. Und auch an der Stelle sage ich nochmal, es hat nichts damit zu tun, ob du damit mehr verdienst als das, was der Staat dir sonst geben würde, sondern mit einer Verantwortung für sich selbst, mit dem, was Gott in deine Hand gelegt hat, zu sorgen. Unabhängig davon, ob der Staat das irgendwie noch unterstützt, fördert oder nicht. Gott versorgt, arbeite. Gottes Verheißung, dich zu versorgen, ist ein Stück geknüpft daran, auch Gottes Werte und Gottes Wege zu suchen und zu gehen, Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit zu bauen. Sei zufrieden mit dem, was du hast, Haushalte, Nummer 4. Geh mit dem um, was dir zur Verfügung steht. Ordne deine Prioritäten, komm deinen Verpflichtungen nach. Sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. 90% stehen dir zur Verfügung. Und das Fazit ist am Ende, so sehe ich es jedenfalls und so verstehe ich es auch und so erlebe ich es auch, statt, wie wir am Anfang als Eingangsstatement gesagt haben, es ist nie genug, mal festzustellen, es ist immer genug. Es ist immer genug. Bitte Gott um Versorgung. Beachte diese Grundprinzipien, die wir gerade gelernt haben und danke Gott für Versorgung. Es geht uns richtig gut hier in unserem Land, ob sozial versorgt oder durch eigene Hände Arbeit, wie rum auch immer. Es geht uns richtig gut und auch dafür dürfen wir und sollten wir Gott dankbar sein. Jo, soweit Teil 1, wir reden über Geld. Nächstes Mal geht es um Ehrlichkeit und Transparenz im Umgang mit Geld. Jesus, wir danken dir dafür, dass du zugesagt hast, dass du uns das gibst, was wir brauchen zum Leben. Du lässt uns nicht fallen, du lässt uns nicht los, du lässt uns nicht verhungern, genauso wie wir auch glauben, dass du uns nicht krank machst oder irgendwelche schwerwiegenden Hindernisse in den Weg legst. vielleicht phasenweise mal, damit wir was lernen, Herr, damit wir geduldig werden, damit wir dankbar sind oder dankbar bleiben. Aber grundsätzlich sagst du, ihr seid meine geliebten Kinder, ich sorge für euch. Wir wollen von dir lernen, Herr. Wir wollen von dir lernen, dankbar zu sein für das, was du uns geschenkt hast. Wir wollen lernen, zu teilen. Wir wollen lernen, unseren Verpflichtungen nachzukommen. Treu zu sein im Umgang mit Geld. Wir wollen einfach Haushalterschaft auch lernen von dir. Und uns auch wirklich und immer wieder neu ein dankbares Herz bewahren. Nicht zu jammern, nicht zu meckern, sondern mit dem, was du uns schenkst, zufrieden zu sein, dankbar zu sein. Denn du, ja, du lässt uns nicht los. Du bist treu, auch gerade in diesem Lebensbereich. Und ich bete, Herr, für alle, die im Moment irgendwie Mangel haben, ich bete darum, dass du ihnen hilfst, auch diese Grundprinzipien zu verstehen, zu lernen und umzusetzen. Und bitte dich dann auch um deine Versorgung, Herr. Für die, die gerade nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, bitte ich um Weisheit. Es ist gut zu investieren. Wir beten, dass auch dieses Hilfsmittel sowohl uns versorgt, als auch dazu beiträgt, dass dein Reich gebaut wird und Menschen dich kennenlernen und mit dir unterwegs sein können. Amen.